SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Schwarzwald ist in den vergangenen Wochen ein Wolf ziemlich berühmt geworden. Viele Spaziergänger haben ihn getroffen, immer wieder kam er recht nah an Menschen und Hunde heran. Und jetzt wird diskutiert, ist es sinnvoll, diesen Wolf abzuschießen oder nicht. Das befeuert natürlich auch die bundesweite Debatte rund um die Jagd geschützter Arten.
Das ist natürlich eine ganz archaische Reaktion. Also letztendlich stammt die halt noch aus so Märchenzeiten, Wolf und sieben Geißlein und so weiter.
Sagt Professor Johannes Steidle von der Uni Hohenheim. Für ihn und zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft ist das generelle Jagen geschützter Arten keine Lösung. Warum nicht? Das erklärt er gleich. Außerdem geht's diesmal um Moore. Die geben in der EU mehr CO2 ab als bislang gedacht. Wiedervernässung hilft beim Klimaschutz, aber was wird dann aus den Landwirten, die die Flächen oft nutzen? Und wir schauen uns den aktuellen Stand beim Heizungsgesetz an. Wolf, Biber, Saatkrähe, die haben was gemeinsam. Sie sind besonders geschützte Arten, dürfen nicht einfach so gejagt, gefangen oder getötet werden. Aber das könnte sich ändern. Die Bundesregierung plant, diese Tiere ins Jagdrecht aufzunehmen, denn mit ihnen kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Und mittendrin gibt's Wolfsneuigkeiten aus Baden-Württemberg. Dort überschlagen sich seit einigen Wochen die Ereignisse. Im Mittelpunkt steht GW2672M, ein Wolfsrüde. Der hat sich in den vergangenen Wochen auf der Hornisgrinde, einem beliebten Freizeitgebiet im Nordschwarzwald, immer wieder ganz schön nah an Menschen rangetraut und Eindruck hinterlassen.
Wir haben unsere Schlitten hochgezogen und dann ist uns plötzlich ein Wolf hinterhergelaufen. Und immer wenn wir stehen geblieben sind, ist er auch stehen geblieben.
Zuerst habe ich meiner Freundin nicht geglaubt. Sie rief dann, Andrea, hinter dir ist ein Wolf. Und ich so, ja, ja. Und irgendwann habe ich mich doch umgedreht, nachdem sie es nochmal beteuert hat. Und dann guckt er mich so an, aber das waren 30 Meter oder so.
Geschadet hat der Wolf bislang niemandem. Trotzdem hält ihn das Umweltministerium für eine Gefahr und hat ihn zum Abschuss freigegeben. Naturschützer haben dagegen geklagt, bislang ohne Erfolg. Hier geht's um einen Einzelfall, einen möglichen Problemwolf. Parallel wird diskutiert, ob eigentlich geschützte Arten, die sich unerwünscht verhalten, generell ins Jagdrecht aufgenommen werden sollen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Johannes Steidle von der Uni Hohenheim.
Global, das Gespräch.
Professor Steidle hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft einen offenen Brief an die baden-württembergische Landesregierung geschrieben. Darin steht sehr deutlich, die Tiere jagen löst das Problem nicht. Herr Steidle, warum nicht? Man könnte doch meinen, Tier weg, Konflikt weg.
Ja, so einfach ist es aber leider in der Regel nicht. Und es ist eigentlich auch so ein ökologisches Grundprinzip, dass es meistens nicht so einfach ist, wie man denkt. Es geht um die allgemeine Bejagung von Tieren. Es geht jetzt nicht um die Bejagung von einem Problemtier. Also wenn ich einen Problemwolf habe, der Ärger macht und regelmäßig Haustiere reißt und ich den erschieße, dann habe ich natürlich schon einen Effekt. Aber wenn ich eine allgemeine Bejagung zum Beispiel von Wölfen mache, dann führt es möglicherweise dazu, dass mehr Haustiere gerissen werden, weil die Rudelstruktur durcheinander gerät. Also da werden dann oft auch vor allem die Alttiere geschossen. Und dann geht es darum, wie kann das Rudel überleben? Und dann jagen die bevorzugt möglicherweise leichtere Beute und möglicherweise sind es dann Haustiere. Es gibt eigentlich keine Studien, die zeigen, dass man durch Abschuss von Wölfen so durch Probleme lösen kann. Auch beim Biber nicht, auch bei Krähen nicht. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass durch diesen Abschuss tatsächlich das endgültige Problem gelöst wird. Beim Wolf hatten wir schon die Biber, die Struktur angesprochen. Beim Biber ist es, denke ich, auch so, dass der wahrscheinlich einfach wieder einwandert. Also wenn da ein Lebensraum geeignet ist und ich schieße den einen Biber ab, dann kommt halt ein anderer. Also wir haben 11.000 Biber in Baden-Württemberg. Die wandern ja auch umher und wenn dann ein leerer Lebensraum ist, ein leeres Revier, dann wird es sofort wieder besiedelt. Bei Krähen ist es auch, bei Vögeln generell, die ziehen ja über ganz Europa hinweg. Wir schießen dann möglicherweise irgendwelche Krähen oder Vögel, die aus Russland kommen oder was. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Also dieses einfach nur Schießen bringt nichts. Man muss sich das Problem genau angucken. Man muss schauen, was kann ich machen? Und in der Regel ist es dann eben irgendwas anderes, nicht Schießen, sondern irgendwelche Managementmaßnahmen.
Warum wäre das komplizierter, wenn zum Beispiel der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird, wie manche fordern?
Ja, das liegt einfach daran, dass das Tier natürlich trotzdem noch eine geschützte Art ist. Und auch wenn es dann in der Zuständigkeit der Jagdbehörden ist, ist es trotzdem auch noch in der Zuständigkeit der Naturschutzbehörden. Im Moment ist es nur in der Zuständigkeit der Naturschutzbehörden. Wenn es ins Jagdrecht kommt, sind auch noch die Jagdbehörden beteiligt. Und ich meine, wir haben alle unsere Erfahrungen mit der Bürokratie. Dass es dann leichter wird, das kann man sich eigentlich nicht so richtig gut vorstellen. Zumal auch dann, das was auch jetzt schon ist, die Revierleiter müssen auch informiert werden und ins Benehmen gesetzt werden. Und bei einem Wolf, der auch einen relativ großen Einzugsbereich hat, können das dann auch mehrere Leute sein. Und wenn sie den dann schießen wollen und dann haben sie so und so viele Revierleiter, die sie anrufen müssen, und der eine ist dann krank und der andere ist im Urlaub und so weiter, das verzögert sich dann alles. Und es ist ja nicht so, dass die Naturschutz- und die Jagdbehörden immer die gleiche Meinung haben. Die sind dann natürlich auch möglicherweise deutlich unterschiedlicher Meinung.
Aktuell reden wir viel über den Wolf, aber es geht ja auch oft um Biber. Beides Arten, die regional bereits ausgestorben waren, jetzt wiederkehren. Welche positiven Effekte erleben wir denn durch ihre Rückkehr?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass das ganz toll ist, dass die wieder da sind. Also in meiner Jugend, ich bin aufgewachsen in der Zeit, da war klar, Wölfe sind ausgestorben und Biber sind ausgestorben, so. Und auch eine Saatkrähe gesehen zu haben, war schon super. Und jetzt leben die hier wieder. Letzten Winter waren wir am Federsee und haben mit meinen Studenten aus 2 Meter Entfernung Biber beobachten können. Das ist natürlich sensationell. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also es ist ein toller Erfolg des Naturschutzes, dass es die gibt. Das haben wir schon ganz vergessen, weil die nie da waren. Die spielen für unsere Ökosysteme eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir sehen das da, wo sie eben noch vorkommen, dass Wölfe gerade insbesondere so als Top-Prädatoren ganz oben in der Nahrungskette stehen, die unterliegenden Nahrungsebenen, also Rehe, Hirsche und so weiter, beeinflussen. Und die fressen ja ganz viel im Wald. Und wenn jetzt die Wölfe diese Hirsche und Rehe kontrollieren, auch das Verhalten von denen so beeinflussen, dass die eben nicht mehr so stark fressen, dann ist es gut für die Wälder. Und es scheint auch so zu sein, dass gerade klimatolerante Pflanzenarten, Baumarten davon profitieren, wenn Wölfe in der Gegend sind. Und beim Biber ist es so, das wissen wir alle, der baut gern Dämme und setzt dann ganze Gegenden unter Wasser. Und das ist ja auch ein Thema, was wir haben, diese Vernässung von Mooren, dass wir eigentlich mehr Moore brauchen und das kostet ziemlich viel Geld, die zu vernässen. Der Biber liefert uns das im Prinzip umsonst. Der baut da einen Damm und super.
Trotzdem sind die Konflikte offensichtlich. Wölfe zum Beispiel reißen immer mal wieder Weidetiere. Wenn es die Aufnahme ins Jagdrecht nicht ist, was würde denn Ihrer Meinung nach dann helfen?
Also bei Wölfen ist es relativ klar, es geht einfach darum, dass die Herden besser geschützt werden. Und da ist offensichtlich die Lösung, dass man spezielle Zäune verwendet und dann Herdenschutzhunde. Es gibt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt einen Club von Landwirten, die Herdenschutz plus Hund. Und die haben 25.000 Weidetiere und haben im Zeitraum von 6 Jahren keine Risse zu verzeichnen. Das heißt, die haben das wirklich hingekriegt, ohne Wölfe abzuschießen, ihre Herden zu schützen.
Und wie könnten solche Maßnahmen zum Beispiel bei Bibern aussehen?
Wir haben das in Baden-Württemberg, so wie ich das mitkriege, ich meine, ich bin auch da in den Naturschutzbeirat von der Landesregierung, vom Umweltministerium. Da wird eigentlich immer ganz positiv über den Biber berichtet und wir haben hier Biberberater, ehrenamtliche Jobs, ehrenamtliche Leute, die in Problemfällen dann eben mit den Leuten reden, die Probleme haben und dann versuchen, das eben zu klären, ob der tatsächlich abgeschossen werden muss oder ob es irgendwelche anderen Maßnahmen gibt, wie man den Biber eindämmen kann. Da gibt es schon auch noch bauliche Maßnahmen, die man durchführen kann. Also es geht schon auch in vielen Fällen anders. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass man eben zusammen redet, dass man zusammen Konzepte überlegt und das auf wissenschaftlicher Basis und nicht einfach nur sagt, ja, wir knallen das ab, das, was immer das auch ist, der Biber, den Wolf oder die Krähe. Also das ist, glaube ich, eher so eine archaische Reaktion, die in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht funktioniert.
Einschätzungen von Professor Johannes Steidle von der Uni Hohenheim. Es gibt also Alternativen zur Jagd. Eine hat sich meine Kollegin Susanne Henn angeschaut, und zwar ein Herdenschutzprojekt im Südschwarzwald. Das ist ein Testlauf. Etwas mehr als die Hälfte der Testzeit ist jetzt um und bislang sind die Ergebnisse vielversprechend.
Landwirt Christian Fehrenbach vom Paradieshof in Schonach setzt einen mobilen Zaun um. So kann er auf seinem Biolandbetrieb die 35 Milchkühe und ihre Kälber ganzjährig draußen weiden lassen, ohne Angst vor dem Wolf.
Das ist meine Leidenschaft und ich bin Tierhalter und ich habe Verantwortung für meine Tiere. Und ich will es so gut schützen, so gut wie es geht.
Noch hatte er keine Probleme mit dem Wolf, aber er will gewappnet sein, denn nicht weit entfernt von seinem Hof wurde im Sommer einer gesehen. Zwar gibt es im Schwarzwald momentan nur 4 sesshafte Wölfe, aber das kann sich schnell ändern, sagt Projektkoordinatorin Rebecca Müller. Außerdem ist es wichtig, mit dem Herdenschutz rechtzeitig zu beginnen.
An schlecht und ungenügend geschützten Herden können Wölfe lernen, Nutztiere zu reißen. Das sind also eher Trainingsweiden für die Wölfe.
Ein guter Herdenschutzzaun ist elektrisch geladen, mindestens 1,20 Meter hoch und hat 5 sogenannte Litzen. Die unterste darf nicht mehr als 20 Zentimeter über dem Boden sein und nicht mit dem Gras in Berührung kommen. Normale Weidezäune haben nur 2 Litzen und sind für Wölfe kein Problem. Allerdings brauchen auch nicht alle Weidetiere einen extra Wolfsschutz. Wenn bei Rinderherden mit ausgewachsenen Tieren alte und erfahrene Kühe mit jüngeren zusammenstehen, können sie sich in der Regel selbst verteidigen. Christian Fehrenbach aber will mit dem Zaun seine Kälber schützen, denn die dürfen bei ihm nach der Geburt bei ihren Müttern auf der Weide bleiben. Dort wären sie leichte Beute für Wölfe. Seit 2 Jahren läuft das Pilotprojekt Herdenschutz. Die Bilanz ist gut.
Ein Beispiel, das Hoffnung macht und zeigt, es gibt Lösungen auch abseits vom Pauschalabschuss. Wiederkehrende, geschützte Tierarten sind nicht das Einzige, worauf sich Landwirte aktuell einstellen müssen. Es gibt noch ein anderes, je nach Region ziemlich großes Thema, Moore. Denn die wurden in der Vergangenheit oft trockengelegt, um die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen. Inzwischen weiß man, das ist ein großes Problem fürs Klima, denn nasse Moore halten CO2 fest, trockene geben es ab. Und zwar viel mehr davon als bislang angenommen. Moore wieder vernässen ist die Lösung, aber was machen dann die Landwirte? Claudia Plass hat einen in Niedersachsen besucht.
Das Teufelsmoor nördlich von Bremen. Landwirt Hans-Lütchen Wellner bewirtschaftet Moorwiesen. Sein Hof, ein Grünlandbetrieb, Bio, mit einer Mutterkuhherde. Die Flächen sind zum großen Teil als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das bedeutet strenge Auflagen für die Landwirtschaft.
Und jetzt geht es halt einfach darum, diese Naturschutzwiesen zu nutzen mit Mutterkühen. Aber eine Mutterkuhhaltung ist nicht sehr wirtschaftlich. Wir haben ja die Kuh, die kriegt einmal im Jahr ein Kalb. Das Kalb ist ein halbes Jahr bei der Kuh auf der Weide. Und wenn die Kuh wieder in den Stall kommt, wird das Kalb verkauft. Oder das weibliche Kalb behalten wir und mästen die aus.
Die Kühe werden nicht gemolken. Ein lukrativer Milchviehbetrieb ist auf Naturschutzflächen im Moor schwierig. Auch deswegen, weil das Gras nicht gehaltvoll genug ist und nicht gedüngt werden darf. Gewinn kann Lütchen Wellner kaum machen, sagt er. Er ist auf Ausgleichszahlungen und Fördergelder angewiesen, die er für den Naturschutz bekommt. Wobei er lieber etwas produzieren würde, um, wie er sagt, eine Wertschöpfung zu haben. Derzeit sucht er neue Einnahmequellen. Ein Teil seiner Flächen ist wieder vernässt. Dort wachsen Gräser wie Seggen und Binsen zum Beispiel. Gräser, die weniger geeignet sind als Futter für die Kühe. Deswegen versucht er daraus, andere Produkte herzustellen.
Und dann haben wir Dämmplatten hergestellt, haben Pellets schon mal hergestellt. Alles, was halt in irgendeiner Form handelbar ist. Einblasdämmung ist relativ einfach. Da müsste dieses geerntete Material nur gehäckselt werden und könnte dann in Hohlräume geblasen werden. All über sowas machen wir uns Gedanken.
Im Teufelsmoor haben sich mehrere Landwirte zusammengeschlossen, die neue Wege gehen wollen, auch um Moore künftig besser zu schützen. Der Handlungsbedarf ist groß. Eine neue Studie der Uni Greifswald besagt, dass entwässerte Moore in der EU jedes Jahr mehr als 230 Megatonnen CO2-Äquivalente ausstoßen. Franziska Tanneberger leitet das Greifswalder Moorzentrum. Sie hat an der Studie mitgearbeitet.
Wir sind bisher davon ausgegangen, dass in der Europäischen Union die Emissionen bei etwa 4% lagen, also der Anteil der Emissionen aus den trockengelegten Mooren an den gesamten Treibhausgasemissionen. Und jetzt können wir mit dieser Studie zeigen, dass es in dem Bereich von etwa 7% liegt.
Ein Grund für die Differenz ist die lückenhafte Datenlage, erklärt Tanneberger. Jedes Jahr müssen die EU-Staaten Treibhausgasemissionen aus trockengelegten Mooren melden. Dabei wurden zum Teil Flächen, auf denen beispielsweise heute Wälder stehen, nicht berücksichtigt. In Deutschland ändert sich durch die Studie allerdings nichts. Hier war die Datenlage laut Tanneberger entsprechend gut. Die Forscher haben eine Karte mit sogenannten Hotspots von Moorstandorten erstellt. Die liegen unter anderem im Nordwesten und im Osten Deutschlands. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Landwirtschaft.
In Deutschland ist die Situation, dass über 80% unserer Moorböden Land und zum geringen Anteil forstwirtschaftlich genutzt werden. Und auch in der EU ist es etwas unterschiedlich. In Skandinavien zum Beispiel spielt die Forstwirtschaft eine deutlich größere Rolle, aber in anderen Ländern auch die Landwirtschaft wiederum sehr stark. Also es ist bei Weitem die größte Form von Landnutzung auf Mooren, auf Moorböden.
Die Wissenschaftlerin begrüßt Initiativen wie im Teufelsmoor, wo Landwirtschaft und Moorschutz zusammengebracht werden. Die Wiedervernässung für sie essentiell.
Denn mit höheren Wasserständen haben wir automatisch den Effekt, dass der Kohlenstoff im Boden wieder geschützt ist und wir damit diese Emissionen zurückfahren können.
Auch Landwirt Hans-Lütjen Wellner will dazu beitragen. Allerdings hat er für seine Dämmplatten noch keinen Absatzmarkt gefunden. Einige Unternehmen gehen zwar bereits erste Schritte, eine Großproduktion aufzubauen, das lohnt sich für ihn aber noch nicht.
Wir trauen uns aber nicht richtig. Was nützt das, wenn wir jetzt Millionen ausgeben und das, was wir produzieren, auf dem Markt überhaupt nicht Anklang findet oder nicht absetzbar ist? Das geht immer in die Millionen bei der ganzen Geschichte. Wir brauchen einen Standort, wir brauchen Hallen. Das macht ja auch nur Sinn, wenn es eine gewisse Größe hat und nicht nur, dass wir sagen, okay, wir machen hier die Dämmstoffe, um da zwei Häuser mitzumachen.
Landwirtschaft auf Moorstandorten. Noch sind Initiativen wie die im Teufelsmoor Pilotprojekte. Wissenschaftler fordern staatliche Unterstützung und sehen die Politik in der Verantwortung, die Betriebe zielgerichtet zu fördern. Für Hans-Lütjen Wellner steht fest, Klimaschutz ist wichtig. Mindestens ebenso wichtig ist für ihn eine Perspektive für seinen Hof.
Landwirtschaft und Moorschutz unter einen Hut bekommen. Darum geht's auch noch mal ausführlicher in der aktuellen Folge des Podcasts ARD Klima Update in der Audiothek. Gerne mal reinhören. Und wir warten von einem Feuchtgebiet ins nächste, vom Moor in die Aue. Auch hier ist Wasser entscheidend, wie Stefan Hübner berichtet.
Es ist das größte Naturschutzgebiet Hessens, der Kühkopf mit der angrenzenden Knoblochsaue, gelegen am südhessischen Rheinufer bei Stockstadt. Auch im Winter gibt es hier viel Leben zu entdecken. Dann kommen dorthin sogar in Deutschland seltene Wasservögel wie Gänsesäger, Weißwangengans oder Schellente.
Diese Vögel haben sehr lange Zugwege vor sich oder hinter sich und müssen Ruhe tanken. Und Ruhe tanken können sie nur da, wo wenig Menschen sind und trotzdem Wasser. Und das ist in einem solchen Naturschutzgebiet der Fall, sodass wir gerade im Winter große Ansammlungen sehr seltener Vogelarten, Wasservogelarten haben,
sagt Ralf Baumgärtel. Er leitet das Umweltbildungszentrum am Kühkopf. Wasser prägt auch das restliche Jahr hindurch das Leben und die Landschaft im Naturschutzgebiet. Das ist fast so groß wie 3.500 Fußballfelder und formt eine der letzten Auenlandschaften Hessens. In besonderer Weise ist sie an den Wechsel von Trockenzeiten und Hochwasser angepasst.
Man kann sich das recht gut vorstellen. Wir haben zurzeit einen Wasserstand von unter 2 Meter. Das heißt, stellen Sie sich auf das, was wir hier jetzt sehen, noch mal eine Säule von 5 bis 6 Meter vor. Dann ist das Wasser weit über unseren Köpfen und das wird tatsächlich erreicht.
Und das verringert dann auch das Hochwasserrisiko im angrenzenden Rhein. Ein Teil des Hochwassers geht außerdem ins Grundwasser über. Und es eröffnet Tieren ganz neue Möglichkeiten, etwa dem Biber.
Was man auch im Winter gut beobachten kann, das sind Biberfraßspuren. Nicht nur unmittelbar am Ufer, sondern wie wir hier sehen, in luftiger Höhe. Das ist 4 Meter letztendlich über dem Wasser. Wie ist der Biber da hingekommen? Biber können nicht klettern, aber sie können schwimmen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der da oben genagt hat, war hier Wasser. Der Biber hat die Gelegenheit genutzt, hat sich dort gemütlich auf das Stückchen Holz gesetzt und von da aus den Baum abgenagt und sich die Rinde einverleibt.
Auwälder gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Deutschlands und müssen allein deshalb dringend geschützt werden. Das fordert Jörg Oehlmann. Er ist Sprecher des Kompetenzzentrums Wasser Hessen und betont, am Rhein zwischen Basel und Bingen sind bereits über 90% der Auen verschwunden.
Wenn wir jetzt nichts tun würden, dann würden diese Auwälder zusammenbrechen. Und deswegen müssen wir, um sie zu erhalten, Renaturierungen vornehmen. Das heißt, entsprechende Möglichkeiten der regelmäßigen Überflutung zum Beispiel herstellen und damit auch die natürlichen Funktionen, die diese Wälder erfüllen, dann mit unterstützen.
Zu diesen Funktionen gehört auch, dass Auwäldern beim Klimaschutz eine wichtige Aufgabe zukommt.
Das ist das Besondere an Auwäldern. Durch den Nährstoffreichtum, der mit der Überflutung und dem Nährstofftransport zusammenhängt, sind diese Auwälder sehr reich an üppigem Grün und auch sehr reich an Holz. Und dadurch wird auch deutlich mehr Kohlenstoff gespeichert als in normalen Wäldern.
Und zwar in etwa das Doppelte. Das Klima schützen, die Artenvielfalt erhalten und Hochwasser vorbeugen. Gerade weil Auwälder solche Multitalente sind, hofft auch Ralf Baumgärtel, dass sie sich künftig wieder ausdehnen können.
Daran, wie wichtig es ist, Feuchtgebiete zu schützen, soll der Welttag der Feuchtgebiete erinnern. Der war jetzt gerade am 2. Februar. Das Datum, an dem vor 55 Jahren das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz der Feuchtgebiete unterzeichnet wurde. Wir bleiben beim Wasser, genauer beim Rhein. 1233 Kilometer lang, eine wichtige Trinkwasserquelle für viele Menschen entlang seiner Ufer. Doch eine Recherche von Korrektiv offenbart nun, im Fluss schwimmen tausende teils unbekannte Mikroschadstoffe. Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion, wie gravierend ist das?
Also das Umweltbundesamt warnt tatsächlich schon länger. Das Problem mit Mikroschadstoffen ist real und es wird eben oft unterschätzt. Vor allem, weil sich mögliche Schäden auf uns und unsere Umwelt eben nicht sofort zeigen, sondern schleichend über die Jahre hinweg. Das ist so wie mit Karies an unseren Zähnen. Ein Bonbon macht nichts, aber wenn ich viel Zucker konsumiere, und zwar immer und immer wieder, dann sind Löcher in den Zähnen eigentlich nur eine Frage der Zeit. Außerdem ist die schiere Masse an verschiedenen Substanzen ein Problem. Auch das Landesumweltamt hier in Rheinland-Pfalz hält rund 30.000 unterschiedliche Stoffe im Rhein durchaus für plausibel. Viele davon entstehen eben als Nebenprodukte in industriellen Prozessen und gelangen dann über Kläranlagen in die Flüsse wie den Rhein. Und ein Teil dieser Stoffe, auch das ist ein Problem, ist eben noch gar nicht bekannt oder ausreichend untersucht. Und genau das macht die Bewertung dann so schwierig, auch für gute Messstellen wie die Rheingütestation in Worms.
Woher kommen denn die Mikroschadstoffe?
Na, dafür müssen wir uns eigentlich nur mal in unserem Alltag umschauen. Wir schlucken Schmerzmittel oder die Antibabypille, benutzen Kosmetik oder Reinigungsmittel. Rückstände davon kommen übers Abwasser und Kläranlagen in Flüsse wie den Rhein. Dazu kommt dann die Industrie, zum Beispiel in Ludwigshafen, wo Unternehmen wie die BASF immer wieder melden, dass zum Beispiel durch Defekte dann doch Schadstoffe über Kläranlagen im Rhein gelandet sind.
Was braucht es, um diese Probleme in den Griff zu bekommen?
Bessere Messungen, um tendenziell mehr Stoffe erstmal zu kennen und die dann zu untersuchen, das ist das eine. Noch wichtiger ist es, dass eigentlich erst gar nicht so viele Stoffe in den Rhein kommen. Das Land rüstet einige Kläranlagen im Land in den kommenden Jahren auch auf. Das ist gesetzlich auch so vorgeschrieben. Dann können zum Beispiel mit Hilfe von Aktivkohlefiltern oder Ozon auch Mikroschadstoffe entfernt werden. Und an den Kosten sollen nach Plänen der Landesregierung auch die Hersteller von Chemikalien beteiligt werden. Die verursachen die Mikroschadstoffe ja auch. Aber selbst moderne Technik, die kann eben nicht alles rausfiltern. Deshalb hat mir gegenüber ein Wissenschaftler die, wie ich finde, ziemlich berechtigte Frage gestellt. Vielleicht sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, ob es wirklich 25 Chemikalien in einem Shampoo braucht oder würden da nicht auch 5 reichen? Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Langfristig geht es eben darum, die Menge an Chemikalien zu reduzieren, die überhaupt in die Umwelt gelangt.
Ja, dabei müssten dann nur auch die Chemiekonzerne mitziehen. Nicht nur, was wir in die Flüsse kippen, auch wie wir heizen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf Umwelt und Klima. Die Wärmewende läuft, doch noch immer nicht mit vollem Tempo, denn viele warten weiter auf Klarheit aus der Politik. Seit knapp 2 Monaten wissen wir, es wird eine Neufassung vom sogenannten Heizungsgesetz geben. Bis Ende letzten Jahres wollten die Koalitionsfraktionen die Eckpunkte ausarbeiten. Noch in diesem Frühjahr soll das Gesetz auf den Weg gebracht werden, doch in Berlin wird noch heftig über die Details diskutiert. Hans-Joachim Viehweger fasst zusammen.
Planungssicherheit, das fordern Wirtschaftsverbände von der Politik mit Blick auf die geplante Reform des Gebäudeenergiegesetzes. Eine Forderung, die nun Umweltminister Carsten Schneider aufgegriffen hat. Die Koalition sollte diese Mahnung hören und rasch für Klarheit sorgen, sagte der SPD-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zugleich warnte Schneider vor einer Aufweichung der Regeln. Für ihn sei entscheidend, im Gebäudesektor zu CO2-Einsparungen zu kommen. Die entsprechenden Vorgaben, die aus der Zeit der Ampelkoalition stammen, will allerdings die Union kippen. Details über die Verhandlungen sind nicht bekannt. Eine Sprecherin von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, verwies gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio lediglich auf noch laufende Gespräche zwischen den beteiligten Ministerien. Zugleich wurde bekannt, dass die Zahl der verkauften Heizungen im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen ist. Gegen den Trend wurden 2025 aber mehr Wärmepumpen verkauft als im Vorjahr. Zum Teil dürfte das jedoch eine Gegenreaktion nach dem massiven Einbruch beim Verkauf von Wärmepumpen im Jahr 2023 sein. Vor dem Hintergrund der Diskussionen ums Heizungsgesetz der Ampel waren damals vor allem Gasheizungen gefragt.
Planbarkeit in Sachen Heizungstausch und Wärmewende, die wäre am Ende nicht nur gut für alle Kundinnen und Kunden, sondern auch für Umwelt und Klima. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Dankeschön fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.